Sandor Dreieck, der neue Energie-Cottbus-Podcast mit Radio Cottbus-Chef Ronny Gersch, Edelfan TG und Ulf von Energie FM. Sandor Dreieck, der neue Energie-Cottbus-Podcast,
wird präsentiert von Feldschlösschen. Deine Stadt, dein Bier. Freu dich drauf für Cottbus und Brandenburg.
Das Sandor Dreieck nach einer ganz kurzen Nacht für uns drei. Heute Morgen nehmen wir es auf. Wir haben nur wenige Stunden geschlafen, tatsächlich, aber gar nicht mal so schlecht, weil ich glaube, nach dem gestrigen Abend können wir ganz, ganz stolz sein auf diese Mannschaft und wir können eine Jubelfolge aufnehmen heute hier, denn wir können ja gleich zweimal jubeln. Die Jubelfolge nach dem Spiel in Havelse und die Jubelfolge nach dem Spiel gegen 1860 München. Männer, ich freue mich, dass ihr da seid. Guten Morgen. Wir müssen uns ein bisschen sputen. Ulf muss dann gleich in die Arbeit und ich glaube, TG auch, aber bei dir geht's ein bisschen später los.
Ja, bei mir, ich habe entspannte Gleitzeit. Ich kann also später kommen, aber genau. Also, ja. Es passt.
Dann lasst uns reinstarten in ein, Fußballfest nochmal zum Erleben. Ich glaube, wir haben tatsächlich zu Ostern die Auferstehung erlebt.
Ja, Ronny, der Prophet. Ja. Wahnsinn. Wir haben das ja vor zwei Wochen, drei Wochen gesagt. Es war schon immer irgendwie Ostern, so eine Auferstehung. Dann haben wir schon immer auf den Spielplan geguckt, haben sie. Und dann 60 und zweimal 3-0, 6 Punkte, 6 Tore. Sag ich mal, trotz der frühen Stunde ist man da irgendwie völlig euphorisiert momentan.
Ja, ich habe es mir gestern im Stadion schon so überlegt, als es schon 3-0 stand, wo ich dachte, der Messias Ronny hat es vor Wochen vorausgesagt. Die Auferstehung zu Ostern.
Ja, ich erinnere mich halt. Ich habe das halt so aus früheren Zeiten. Wir hatten häufig wirklich, hatten wir vor Ostern so eine Mini-Krise. Das war nicht so selten. Und dann zu Ostern auf einmal, und dann war mir das so in den Kopf gekommen, nach unserer zuletzt ja Ergebniskrise, hatte ich so gedacht, naja, Ostern kommt ja bald und dann ist ja Zeit, um wieder aufzuerstehen. Und tatsächlich, guck an, es hat geklappt, ja.
Und was für eine Auferstehung, Auferstehung. Das ist ja das, was uns ja aus den Socken gehauen hat gestern. Aber ich sag mal, bleiben wir mal ein bisschen auch chronologisch. Der Sieg gestern, alles okay, aber wir haben ja nach dem Landespokal auch ein Spiel gehabt in Havelse. Für mich ein ganz, ganz wichtiges Spiel für den Kopf, für die Mannschaft, für das ganze Umfeld, dass da wieder ein bisschen auch Ruhe reinkommt. Alle wieder auch mal auf diesen positiven Zug aufspringen, den wir ja schon begleiten immer und wo manche Leute uns sagen, naja, wir sollen nicht alles schön reden und alles positiv. Naja, irgendwie haben wir ja doch ein bisschen recht gehabt, sage ich mal. Und der Auftritt in Havelse hat mich sehr beeindruckt. Ich bin mit einem Kumpel hin, wir haben kommentiert für FM und ich habe im Auto noch gesagt, ich will eins sehen, von Minute eins an will ich den klaren Kopf sehen, ich will die Brust raussehen, ich will den Einsatz sehen. Und das hat man in Havelse mit Anpfiff gemerkt. Wir haben dann ein überzeugendes Spiel hingelegt, ohne Havelse zu unterschätzen, ganz, ganz wichtig. Und haben, glaube ich, dort so den ersten Ruck gesetzt, um den Kopf frei zu bekommen und den Rucksack im Mannschaftsbus wieder abzustellen. Das war ein ganz, ganz wichtiges Spiel im Weg zu dem Spiel gestern gegen die Münchner Löwen.
Also ich fand sowieso dieser Auftritt, also von der Art und Weise, also wie wir in Havelse und auch jetzt gestern gegen München aufgetreten sind, von der Überzeugung her total Wahnsinn. Also in Havelse war es teilweise so, dass ich so dachte, das sah jetzt nicht viel anders aus als das Landespokalspiel in Langenfelde-Marlow, wo man aber sagt, okay, das war ein Sechstligist, jetzt Havelse ein Drittligist. Also die mussten sich ja nach dem 2-0 auch erstmal schütteln. Also wir haben die ja an ihren Strafraum gedrängt, haben unsere Chancen genutzt, dass die nach dem 2-0, glaube ich, erstmal eine komplette Konferenz an der Trainerbank gemacht haben, erstmal umstellen mussten, weil dort gar nichts funktioniert hat. Und das war eben diese Wucht, die wir ja immer uns gewünscht haben, wo wir auch wissen, dass wir das können. Das haben wir jetzt in beiden Spielen gezeigt. Ich sage, für mich ist jetzt schwierig, immer sozusagen dieses Havelse-Spiel einzeln zu betrachten. Ja, also das funktioniert ja gar nicht. Also weil wir jetzt natürlich das Spiel von gestern alle noch im Kopf haben, ne? Also noch deutlich präsenter, weil es nur ein paar Stunden her ist. Aber trotzdem, nein, also für mich war Havelse, das Spiel war wirklich so eine Sache, dass ich gesagt habe, also wie wir aufgetreten sind, auch dort taktisch von der Aufstellung her uns was getraut haben und nicht versucht haben, irgendwie was zu sichern und zu gucken, wie macht man irgendwie diese und jene Position stabiler, sondern einfach gesagt hat, okay, die 11 Besten, die Bock haben, spielen und die haben es gezeigt. Super.
Ja. Na alles, ich sag ja mal, alles hat mit allem was zu tun. Und das Spiel von gestern wäre nicht so gewesen, wenn wir das Spiel in Havelse nicht so gemacht hätten.
Richtig.
Und das Havelse-Spiel wäre vielleicht nicht so gewesen ohne die Pause. Ich halte die Pause wirklich in diesem Jahr, diese Länderspielpause, die für uns ja keine war, war eine Pokalpause. Aber ich glaube, das war für uns genau zur richtigen Zeit, um so einen Reset-Knopf zu drücken, um so diese Spirale zu unterbrechen. Ne? Man hat auch gestern gesehen, im Fußball ist es immer eine Frage von Dynamik. Das ist immer entweder in eine positive Schleife kommst du oder in so eine Negativspirale. Und ich hatte so das Gefühl, bei uns geht diese Negativspirale gerade los, dieses Nachdenken, dieses Ursachen suchen, woher kommt das denn plötzlich, was ist denn plötzlich los und was geht denn plötzlich schief? Und ja, und das ist ja genau das, was im Kopf dann passiert, wo du immer weiter diese negativen Gedanken hast, statt wieder dich auch darauf zu besinnen, was du schon vieles Gutes in dieser Saison gezeigt hast und was du auch Gutes gespielt hast. Und durch diesen Reset-Knopf dieser Länderspielpause, dieser Pokalpause, ist uns das, glaube ich, hervorragend gelungen, dieses Denken zu unterbrechen, weil wir waren plötzlich in einem anderen Wettbewerb. Wir mussten uns gar nicht mit Dritter Liga befassen, nicht mit Aufstiegskampf und ob die anderen uns jetzt im Nacken sitzen, wie viele Punkte das sind und wie viel wir vielleicht noch brauchen oder irgendwie sowas. Na, und das hat uns, glaube ich, geholfen. Und schon das Havelse-Spiel, das war wieder die Mannschaft, die wir kennen. Das war genau das. Wir haben nahtlos im Grunde genommen nahtlos klingt jetzt ein bisschen verrückt, weil dazwischen war ja was. Aber an das, was vorher war, vor dieser Mini-Ergebniskrise oder Mini-Spielkrise, man kann es ja auch so sagen, wer weiß, ob das gar keine Krise war. Es war eine Phase, die jede Mannschaft in dieser Saison von denen da oben schon hatte. Ja, hoffen wir mal, dass Osnabrück jetzt genau in diese Phase kommt, nach dem gestrigen Spiel, nach der Niederlage in Duisburg. Ja, und deswegen glaube ich, dass es jetzt nach den letzten zwei Spielen genau wieder diese Spirale gibt. Also ich kann mir das nicht anders vorstellen. Und alle, die jetzt auch zuletzt gezweifelt haben, die uns ja auch vorgeworfen haben, wir würden alles schönreden. Nee, wir sind einfach schon ein bisschen älter. Wir kennen das alles schon. Wir müssen nicht nervös werden. Das ist immer genau das. Was klingt so flach, man muss bei sich bleiben, aber genau das ist es. Das ist manchmal so einfach, so platt, dass man wirklich sagen muss, ja, glaub doch einfach nur an das, was in dir ist. Und diese Mannschaft hat das in sich. Und du hast es ja auch jetzt in dem Spiel gesehen, gestern Abend auch gesehen. Da ist unfassbares Potenzial. So ein Spiel gegen 1860 München, das ist kein Ausrutscher. Das ist nicht einfach so mal jetzt ein gutes Spiel, sondern das ist unser wahres Niveau. Das muss man ja wirklich so sagen. Das ist das Niveau, was wir schon die ganze Saison spielen.
Also das ist ein ganz wichtiger Faktor. Ronny, du hast es auch schon mitgesagt, diese Unterbrechung, mal in Anführungsstrichen Unterbrechung, Landespokal. Das Ding kam zufällig genau zum richtigen Zeitpunkt. Regeneration, die war sehr, sehr wertvoll in dieser Zeit. Wir konnten mal wieder den Tank auffüllen, den Kopf mal wieder auf Null stellen und einfach mal in der Kabine sagen, pass auf, wir können das doch. Guckt euch doch mal die Hinrunde an, guckt euch ein paar Spiele an. Wir haben doch dieses Level, um da oben mitzuspielen. Das sind ja keine Zufallssiege gewesen. Und diese Pause, mal in Anführungsstrichen, tat dem Körper sehr gut und dem Kopf sehr gut. Und Cottbus hat genau die richtigen Schlüsse da draus gezogen. Wir haben uns jetzt gar nicht nervös machen lassen. Vielleicht haben sie auch Sandor Dreieck gehört und gemerkt, Mensch, die Jungs sind positiv, dann nehmen wir mal mit. Wir lassen uns nicht runterziehen. Genau richtig gemacht, Jungs. Nein, aber man hat gestern, ich habe mit einem Kumpel gesprochen, zweite Halbzeit. Ich sage, wir wirken, als ob der Spieltag 1-2 ist. Diese Frische, diese Schnelligkeit, diese Dynamik, dieser Wille, dieses bis 90. Minute sind wir Vollgas gegangen. Es ist ja nicht, dass man da aufgrund der englischen Woche ab der 60., 70. mal so ein bisschen Tempo rausnimmt, um Körner zu sparen. Den Eindruck hatte ich gestern überhaupt nicht. Und mit dieser Wucht, diesem Tempo, war 60 völlig überfordert. Wir haben die ja überrannt. Das ging teilweise so schnell, unser Kurzpassspiel. 60 stand ja teilweise da wie eine Slalomstange. Also das war ja ein Wahnsinn. Und wir sind 7 Spieltage vor Schluss, jetzt 6 Spieltage vor Schluss. Und mit was für einer Frische wir da noch auftreten. Und da war die Länderspielpause Gold wert für uns, genau zum richtigen Zeitpunkt.
Ich sehe da aber vor allem die Frische im Kopf. Also das ist, glaube ich, der Unterschied, dieses Nicht-Nachdenken. Und so ein Hauptding war für mich trotzdem, du hast eine viel, viel höhere Intensität, ein viel höheres Laufverhalten, würde ich mal schätzen. Also Pele hat, glaube ich, auch von den Werten gesprochen, die er, glaube ich, in der Halbzeit kontrolliert hat. Und ich glaube, das ist eigentlich das Geheimnis. Und das hatten wir auch schon festgestellt, dass wir, wenn wir erfolgreich sein wollen, müssen wir 100% auf dem Platz lassen. Also wir müssen unnötige Wege laufen, wir müssen sprinten, wir müssen anlaufen. Und das war jetzt in beiden Spielen einfach auch der Schlüssel zum Erfolg. Also wir haben in Havelse Tore aus sozusagen der Ballrückeroberung gerade in der vorderen Reihe gemacht. Das haben wir gestern, hat das auch wieder funktioniert. Und das ist, glaube ich, und aber trotzdem, so wie du sagst, Ulf, wir sind 6 Spieltage vor Saisonende und da diese Power noch zu haben und das zu zeigen und dort wirklich 100% von der ersten bis zur 90. Minute zumindest zu versuchen, dort anzulaufen, dann finde ich, dass wir noch 2-3 gute Kniffe haben. Also einmal, glaube ich, diese Länderspielpause mit Michel Brink im Einsatz für die litauische Nationalmannschaft. Das hat ihm, glaube ich, nochmal einen wahnsinnigen Schub gegeben, hat man irgendwie das Gefühl. Der hat das weniger als Belastung, sondern mehr irgendwie als ich sag mal, eine Ehrennadel genommen, ja, die er jetzt hat, irgendwie gerade in seinen jungen Jahren. Und das Zweite ist, und das muss ich zugeben, hätte ich nicht gedacht, ist für mich Yannis Bouziaris, der weg war vom Fenster, der weiß ich, man muss mal gucken, wann und wie viel der in der Rückrunde gespielt hat, bis zum Landespokalspiel, wo der dann plötzlich den Zehner macht und dann stellt man Tolly auf die rechte Seite und dann sagt man irgendwie, die Gegner haben jetzt echt ein Problem, weil Bouziaris performt und Tolly ist auch wieder da, ja, der macht ein Tor, ein Assist, also ja, also es passt gerade alles, also es passt fast zu gut.
Ja. Das entlastet den auch jetzt unglaublich, ne? Also man hat ja immer das Gefühl gehabt, die Gegner, die haben den Energieschlüssel jetzt gefunden und wissen, jetzt nehmen wir den Zegerzi aus dem Spiel, den decken wir ganz eng und dann weiß Energie nicht weiter. Und jetzt ist Yannis Bouziaris da und ja, ich habe gestern auch ein Interview mit ihm geführt, habe mit ihm auch gesprochen und der strahlt, der ist richtig, als wenn wirklich die Saison jetzt nochmal für den losgegangen ist, ne? Das hat dem wirklich unfassbaren Spaß gemacht. Was alle betont haben gestern auch nach dem Spiel, das ist dieser gute Spirit in der Mannschaft. Also das, was da gestern vor dem Spiel passiert sein muss, in der Kabine mit Erik Engelhardt, das muss ja schon sensationell gewesen sein. Wenn Pele Wollitz sagt, er hätte fast geweint, wenn es nicht so kurz vorm Spiel gewesen wäre, das war ich schon ein bisschen niedlich, dass der Trainer sagt, wenn es nicht so kurz vor knapp, dann hätte ich geweint. Vor Liebe, hatte er gesagt. Also dann muss es schon groß gewesen sein. Und da hat das überhaupt so einer wie Erik Engelhardt, wenn man den nach dem Spiel im Interview hat, dann musst du fast immer so ein bisschen in den Reihen kriechen. Weil der spricht so leise. Ja, der ist also überhaupt kein Lautsprecher. Das ist keiner, der da, ne, rumbrüllt normalerweise. Und er hat gestern auch gesagt, ich habe das zum ersten Mal gemacht. Also das muss man, das ist schon, also das sind so Zeichen für mich, dass in dieser Mannschaft wirklich alles stimmt. Und ich muss jetzt da was sagen, das klingt ein bisschen ulkig. Ich finde es schade, dass die Saison zu Ende geht. Ganz egal, mit welchem Ergebnis. Weil ich könnte dieser Truppe mit diesen letzten 2 Spielen und auch vorher mit der ganzen Saison, ich könnte der noch monatelang zugucken. Lass uns 60 Spiele machen, egal wie das ausgeht, aber einfach nur, um diese Spiele zu genießen, um das zu genießen, was sie da auf dem Platz lassen, weil das einfach so viel Spaß macht. Und wenn das Saisonende nahe hat, dann weiß man ja, ach, es gibt Veränderungen und dann weiß man nicht, was wird Michel bringen, was wird mit King Manu, die gerade so hervorragend performen, schaffen wir es nach oben, hat sich da ganz viel oder bleiben wir unten und verändert sich ganz viel, man weiß es ja alles nicht. Und das ist so Sachen, wo ich einfach denke, ja, verweile doch, du bist so schön. wo man jetzt einfach sagen möchte, lass uns doch noch 20 Spiele machen.
Ja, und wir haben nur noch 2 Heimspiele, ja. Also das ist auch sozusagen, also ist ja so, die Masse der Leute, die sozusagen diese Mannschaft sehen will, hat nur noch 2 Möglichkeiten, ne? Also weil, sag ich mal, auswärts sind ja schon deutlich weniger. Aber ich versuche mir da wirklich die volle Dröhnung zu geben. Ich werde, also mein Plan ist jetzt, glaube ich, außer Duisburg, das schaffe ich nicht. Aber ansonsten habe ich jetzt vor, Sonntag nach Osnabrück zu fahren. Versuche gerade noch krampfhaft irgendwie mir eine Karte zu organisieren. Fahre nach Köln. Steht schon länger fest, dass ich das Spiel dort mache. Und Regensburg, letzter Spieltag, habe ich mir jetzt auch überlegt, okay, sobald da irgendwie Vorverkauf losgeht, da werde ich mich da auch kümmern, dass ich da irgendwie hinkomme. Also dementsprechend 5 von 6 ist mein Ziel. Bin einfach so euphorisch momentan.
Ein wenig. Das werde ich leider nicht schaffen, aber es ist einfach, ne, also man guckt es natürlich, guck es mir halt mal Magenta an, kann ich die Mannschaft auch genießen. Es ist nicht ganz so schön wie Stadion, ist live, ne? Ja, aber das ist so für mich, es gab ja so die ersten Zweifel, wo man sagt, wollen die wieder nicht aufsteigen? Was ist da los und so? Und ich glaube, seit den letzten 2 Spielen, also wer jetzt noch zweifelt am Spirit dieser Mannschaft, am Charakter dieses Teams, weiß ich auch nicht, was sie noch machen sollen. Sollen sie übers Wasser gehen und so sagen sie, okay, nicht mal schwimmen können sie. Ja, das weiß man.
Es ist so.
Ich habe gestern vorm Stadion, im Stadion auch ein paar Gespräche gehabt. Man wird ja wieder angesprochen. Gruß an alle, die uns kennen. Wir kennen euch immer nicht, aber seid alle gegrüßt.
Schön, dass ihr uns zuhört. Drei, vier spezielle Grüße.
Genau, die dann auch immer sagen, ihr sagt das genau richtig, denn wenn es immer, naja, die sagen und die ziehen uns runter und, die haben auch gesagt, also die kennen auch keinen, die können das auch immer nicht nachvollziehen, so eine Äußerung, die dann kommen, diese Miesmacher, die meinen auch, das sind doch ein paar Leute, ein paar Hanseln, das ist doch nicht die Masse an Energiefans. Sag ich, ja, ihr seht es genauso wie wir, die große Masse steht hinter der Mannschaft, die wird gefeiert, da gibt's keine Buhrufe und gar nichts, überhaupt nicht. Für mich aber, Ronny, du hast es ja schon gesagt, ich habe das gar nicht mitbekommen. Erst danach bei irgendjemandem im Status hatte das dann drinne von Engelhardt diese Ansprache, die ja da im Mannschaftskreis 5 Minuten vor Spielbeginn gewesen ist. Ich war auch erstmal total ergriffen, wo ich dann diesen Ausschnitt gesehen habe. Und wir kennen ja Panzer. Das ist ja, Ronny, wie du es sagst, der ist ja, den musst du ja fast nur anstupsen, damit er was sagt. Der ist ja an sich sehr ruhiger, sehr emotionaler Typ, schüchtern fast schon. Und wenn er in diesen Mannschaftskreis reintritt und dort eine Ansprache macht. Also ich sag mal, wenn da ein Borger vortritt oder ein Tolli, das ist noch was anderes. Aber wenn Panzer dort reingeht und ich sag mal, auch diesen Arsch in der Hose hat, sich vor die Mannschaft zu stellen, 16.000 im Rücken und so eine emotionale Ansprache zu halten von, er hat das immer verglichen mit, Jungs, wir haben einen Traum. Jungs, ihr hattet einen Traum damals auf dem Bolzplatz. Ihr wart 6-Jährige. Heute sind 6-Jährige, die stehen hinterm Zaun. Erfüllen wir in diesen Traum. Nehmen wir sie mit für diesen 6-Jährigen, für uns, für diesen Traum. Also, wo ich sage, wenn ein Panzer das so raushaut, also das ist schon mal eine ganz starke Ansage. Wir haben ihn ja beim Weihnachtssingen erlebt, auch wo er dort gesungen hat. Er hat ja das ganze Stadion gegriffen mit seiner Stimme. Das war ja der Hammer. Du hast ja da mit Gänsehaut gesessen, wo du sagst, der kleine, schüchterne Panzer Erik Engelhardt. Also ganz wichtige Szene jetzt im Nachhinein kann ich. Ich habe es ja gestern gar nicht mitbekommen, aber im Nachhinein eine ganz wichtige Szene. Und ich glaube, das hat nochmal so zusammengeschweißt, diese Truppe. Und Ronny, du hast, glaube ich, auch gesagt, wer hat das? Avoci Grant in einem Interview, der redet von unsere kleine Familie.
Ja.
Wir, die kleine Familie. Und die haben wir letztes Jahr nicht mehr gehabt. Die ist uns dann weggebrochen. Und da wissen wir alle, was passiert ist. Und dieses Jahr habe ich das Gefühl, das ist genau das Gegenteil. Wir haben jetzt diese Delle gehabt, mal so einen kleinen Auffahrunfall passiert, mein Gott. Aber wir haben uns richtig, aber mal richtig erholt und treten dort mit breiter Brust auf.
Also das ist ja das, ich sage mal, das Umfeld, das schwenkt ja auch, also ich fange auch schon an, das Umfeld da. Also die Leute, die schwenken ja auch schnell um. Also es gab ja dann wirklich Diskussionen. Ich meine, du machst irgendwie 2, 3 Spiele, die sind nicht gut. Und dann kommen aber Leute und sagen, im Jahr 2026 haben wir überhaupt noch gar kein gutes Spiel gemacht. Und das kommen ja dann ganz viele Sachen so, dass man dann so zurückguckt. Und das macht mich ja auch immer wahnsinnig, diese Sachen. Dann ist sofort die Diskussion, also ist auch in der Öffentlichkeit wieder gewesen, ja, es gibt Vertragsverhandlungen, das liegt alles daran und so weiter. Und da fand ich es jetzt einfach total toll, dass diese beiden Spiele einfach genau das Gegenteil zeigen und alle diese sozusagen Spekulanten, ja, irgendwie erst also zumindest zum Zeitpunkt jetzt erstmal Lügen strafen. Also genau, und bei Erik Engelhardt, also jetzt Ulf, wo du das gesagt hast, da hatte ich Entschuldigung, da hatte ich schon fast eine Träne im Knopfloch gehabt, weil ich kann mir das, wenn man sich das so bildlich vorstellt, wie das dort abläuft in der Kabine und wie man sozusagen also vor so einem wichtigen Spiel wahrscheinlich wirklich mit leisen Tönen und mit einer Symbolik dort die Mannschaft erreicht als Mitspieler, der sagt, okay, erinnert euch mal zurück, wie es war damals, ja, und wofür ihr damals angefangen habt, gegen den Ball zu treten und wo wir jetzt sind, dass dann auch Pele Wollitz sagt, okay, eigentlich hatte ich auch noch irgendwie eine Ansprache vorbereitet, habe ich dann gelassen, weil das war einfach nicht zu toppen, irre, also wirklich richtig gut.
Was für ein schönes, poetisches Bild, ne? Also was dem da einfällt. Ich meine, er hat da im Interview auch gesagt, er hat sich das schon ein bisschen vorher überlegt. Aber so ein schönes Bild des 6-jährigen Jungen, der anfängt Fußball zu spielen. Und mein Mannschaftskamerad, der war auch mal 6. Der hat denselben Traum gehabt wie ich. Und guck mal, jetzt haben wir die Chance, uns diesen Traum zu erfüllen. Das finde ich einfach so grandios, dass ihm das eingefallen ist. So ein genialer Moment der Saison, mit Sicherheit, ne? Wird mit Sicherheit auch bleiben, auch für so Spieler wie Avoci Grant. Hat er gestern auch Pele nochmal hervorgehoben in der Pressekonferenz, wo er gesagt hat, da spielt ein Spieler bei uns in der Innenverteidigung eine solche Saison, der war nicht mal in einem Nachwuchsleistungszentrum. Der hat Kicken angefangen, ich weiß gar nicht wo, ne, aber der war nicht mal in einem Nachwuchsleistungszentrum. Und der spielt eine Saison und hat die Chance, in die zweite Bundesliga aufzusteigen. Das ist ja eine Tellerwäscher-Geschichte. Ja, also das ist ja Wahnsinn. Und deswegen ja, hat Erik Engelhardt, also ich glaube, das hat den ja offensichtlich selber so angezündet, macht einen Dreierpack. Also das war ja, also das ist schon ja, toller Moment. Und ich finde auch eine der schönsten Geschichten aus der Kabine in dieser Saison. Überleg mal, was für hässliche Geschichte wir letzte Saison hatten.
Ja, Didi Hallervorden hätte gesagt, das war natürlich Pech für die Löwen.
Ein paar Wochen noch gesagt haben, wo so ein bisschen die Delle drin war, du brauchst jetzt irgendwas wie letztes Jahr F60, wo ich gesagt habe, Bowlingabend oder wir hatten gesagt Golfplatz. Irgendwas, um diesen Cut so reinzubekommen. Und ich sage mal, diese kleine Ansprache, wie du dort so eine Mannschaft anfasst, wie die dann eigentlich diesen Kreis noch enger machen, noch mehr zusammenwachsen, noch mehr zusammenrücken. Und jeder weiß, wenn mein Kollege den Ball verliert, dann gehe ich die 3 Meter. Und wenn der Fehlpass kommt, dann bügle ich das aus. Du hast gestern so einen Zusammenhalt gemerkt von Mannschaft. Und was dann genial war, was dann aufs Publikum übergesprungen ist. Das war ja gestern, wir waren gestern wieder diese Wucht, wie zu Bundesliga-Zeiten. Es gab gestern Szenen teilweise von King Manu hinten, der einfach mal den Ball weggrätscht als letzter Mann im Liegen. Da brennst du das Stadion an. Das sind so diese Szenen, wo dann, oder kurz vor der Auslinie, Borgmann grätscht schon dahin, dass der Ball nicht ausgeht. Stadion flippt aus. Und genau das hat die Mannschaft gestern geschafft, weil jeder draußen gemerkt hat, die Jungs sind angezündet. Die geben keinen Ball verloren. Damit siehst du natürlich 60 auch den Zahn, wenn die merken, alter Falter, hier brennt die Hütte nur, weil der Mann den Ball gerettet hat. Aber das sind so diese entscheidenden Szenen für den Kopf, für den Rucksack, den wir haben stehen lassen. Diese Ansprache, dann diese Körpersprache, hast du Stadion dabei. Gestern 16.000. Also auch nochmal Respekt an alle, die da waren, die ihren Osterurlaub verlängert haben mit Kind und Kegel, Oma, Opa, die gestern da waren. Ich habe viele Papas gesehen oder Mamas mit kleinen Kindern. Also schöne Sache, dass ihr den mitgenommen habt. Und das sind genau diese 6-Jährigen, 7-Jährigen, 8-Jährigen, die dann heiß sind und vielleicht später mal im Nachwuchsleistungszentrum unser Emblem auf der Brust haben und auch diesen Traum haben.
Ja, für die hat es mich auch ganz besonders gefreut. Als ich nach Hause gefahren bin, bin ich auch an so ein paar Familien vorbei mit so, naja, vielleicht waren sie 7, 8, 9, mal lange aufbleiben und ins Stadion und der Flutlicht und so. Und dann siehst du so ein Spiel, so ein Sieg, das bleibt ja, das beeindruckt dich ja, das nimmst du mit. Und ja, da dachst du beim nächsten Mal, darf ich wieder mitkommen? Und dann überlegst du, haben wir gewonnen beim letzten Mal? Ja, darfst du wieder mitkommen.
Ja, geht sozusagen
meinen. Ihr habt einen Betriebsausflug gehabt, TG.
Genau, darauf wollte ich gerade eingehen. Genau, dass meine Kollegen und Kolleginnen dementsprechend auch, also muss nachher mal fragen. Ich meine, das sind jetzt wirklich keine Fußballfans, aber ich denke schon, dass denen das großen Spaß gemacht hat. War gestern haben wir uns relativ schnell getrennt dann nach dem Spiel. Aber ich bin ganz froh, dass ich da eigentlich ein perfektes Spiel rausgesucht habe dafür. Ja, also im letzten Jahr mit dem 0-1 gegen Rot-Weiß Essen war es nicht ganz so glücklich. Und dann hat man natürlich so irgendwie das Gefühl, dass so wahrscheinlich so der ein oder andere Kollege denkt, warum geht der da eigentlich jede Woche hin? Ja, also so zu so einem Quatsch, ja, so ungefähr. Und jetzt haben sie vielleicht mal so ein bisschen diesen Spirit mitgekriegt, was es dann eben ausmacht, in so einem Fußballstadion ein erfolgreiches Spiel zu sehen, mitzujubeln, überhaupt diese ganze Dynamik, also nicht nur auf dem Feld, sondern was so ein Stadion, was so eine Stadionwucht ist. Also ich habe ja auf der Osttribüne gesessen gestern, also auch sonst bin ich ja selbst auf der Nordwand, aber wenn man jetzt mal so auf Höhe Mittellinie diese Nordwand mitkriegt, das ist schon eine brachiale Gewalt. Also wenn da richtig Feuer ist, dann ist das schon wahnsinnig laut und ich kann mir das, da kann man sich das auch mal viel besser vorstellen als Spieler auf dem Platz, was das bedeutet, ja, dort, sag ich mal, die Fans im Rücken zu haben. Wahnsinn.
Ja, gestern auch tolle Choreo vorm Spiel. Ich denke, es hat die Nordwand auch nochmal extra angezündet. Auch nochmal Glückwunsch. 20 Jahre wurde ja da gestern gefeiert mit der Choreografie und zwar auch wieder geil gemacht mit diesen schwarzen Tüten. Das war so eine richtige Wand dann, die dahinter gebebt hat. Das war cool. Und dann gab es ja auch nochmal diesen schönen Moment kurz vor Schluss, wo alle ihre Handylampen angemacht haben.
Da habe ich ja drauf gewartet.
Ja.
Da habe ich ja drauf gewartet und man hat schon gemerkt, irgendwie, dass so in der 85. Minute ging immer mehr Handylichter an, so auf der Westtribüne und Osttribüne und so auf der Nordwand und alle winkten so mit ihren Handys so ein bisschen so Richtung Capo, so gucke mal, wir haben da eine Idee. Genau. Ja, und dann hat er sich auch so ein bisschen bitten lassen, hatte ich so das Gefühl, hat so gesagt, nee, ich mache mal mein Programm. Aber dann kam er wahrscheinlich einfach nicht mehr drum herum und dann ist das natürlich einfach eine geile Sache und das ist ja so ein bisschen, glaube ich, auch so eine energieeigene Sache. Also das wir haben es wahrscheinlich nicht erfunden, aber wie wir ja immer, also wie wir ja wissen, dass wir nichts erfunden haben, sondern immer alles kopieren. Aber das ist trotzdem so eine Sache, die habe ich jetzt so in Drittligastadien noch nicht so oft gesehen, also so bei Flutspielen. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass zum Beispiel jetzt in Aachen beim Stande von 4-1 oder sowas, dann normalerweise gehen ja die Fernsehkameras dann auf sowas drauf, aber dass die dort sozusagen ihre Handys zücken und Taschenlampen anmachen zu Tausenden und irgendwas feiern oder so, das ist, glaube ich, schon eine energiespezielle Sache, die sehr gut funktioniert. Genau, und auch von mir noch irgendwie Glückwunsch, 20 Jahre Frontside, Jugendabteilung vom CBR, einer unserer beiden großen Ultragruppen. Ja, hatte erst gedacht, so, naja, okay, alles in Schwarz, ein bisschen langweilig, aber in dem Moment, wenn du natürlich diese Plastiktüten hast oder so und dann nochmal das aktiv mit eingebunden wird, war das gleich von Anfang an natürlich ein echt schickes Bild. Ja, top. Und auch gut gefüllter Gästeblock gehört auch mit dazu. Ne? Ja. Die haben auch 90 Minuten ihre Mannschaft supportet, auch danach supportet. Man hatte schon ein bisschen das Gefühl, dass die schon während des Spiels merkten, okay, unsere Saison ist hier beendet heute. Ne? Haben sie auch festgestellt, dass sie, also die haben sich ja wahrscheinlich auch, die 60er, richtig was vorgenommen für das Spiel in Cottbus und gesagt, unsere letzte Chance. Aber da war halt gestern einfach nichts zu holen, weil das war einfach so eine Dynamik von Energie. Und wenn wir die auf den Platz kriegen, da können die wahrscheinlich machen, was sie wollen. Und dann knicken die dann halt auch irgendwann ein. Ne? Also,
ja, es war gefühlt, als wenn du einer mehr bist, ne? Also, ja. Also irgendwie, es war immer war einer da und das denkst du doch, das geht doch gar nicht. Wie kriegt denn da immer noch einer eine Grete dazwischen? Selbst bei den Torchancen, die 1860 hatte, da noch zweimal auf der Linie und Pfosten und dann denkst du irgendwann, also nee, das macht dir gar keinen Spaß.
Wie heute nicht, genau.
Ja, heute nicht. Und zum Kreis, TG, was du gesehen hast in Havelse, das hat ja 1860 auch gemacht. Nach dem 0-2 sind die erstmal im Kreis zusammen, weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt.
Ja, ja, genau, auf dem Feld beim Torwart, der hat sie.
Und wahrscheinlich sagt, Leute, wenn wir hier so weitermachen, dann wird das zweistellig. Ne, also das ist eine Sache gewesen, da haben wir den ja, und das war ja nach einer halben Stunde, da war das 2-0 ja schon gefallen, kurz 34. glaube ich so, ne, da war ja bei denen klar, also müssen wir uns hier aber irgendwie mal berappeln, sonst wird das hier bitter. Und es war ja am Ende bitter. Ne, also da muss man ja auch dazu sagen, dass gestern auch der Trainer von 1860 München in der Pressekonferenz sehr fair bewertet hat, überhaupt keine Ausflüchte gesucht hat, sondern einfach gesagt hat, ja, wir waren heute die wirklich schlechtere Mannschaft und wir haben Energie überhaupt nicht zu keiner Minute im Spiel, haben wir die in den Griff bekommen und so war es ja auch und ich denke, das ist auch der Grund, warum wir ja jetzt mit breiter Brust auch nach Osnabrück fahren können. Ne? Also ich meine, das ist eine Mannschaft, die da weißt du jetzt nicht, was das bedeutet, das Ergebnis von gestern. Es kann sein, dass das die richtig heiß macht, ne, dass sie sofort wieder ausbügeln wollen. Es kann aber auch sein, dass jetzt bei denen der Kopf anfängt zu ticken. Das weiß man nicht. Aber ich glaube, beide Fälle sind eigentlich egal. Weil wenn wir das machen, was wir gestern gemacht haben, dann spielt es keine Rolle, wie wir die erwischen. Weil in der Form von gestern Abend, wenn wir so reingehen in dieses Spiel, haben wir in jedem Fall eine Chance. Ganz egal, ob wir Osnabrück auf dem rechten oder linken Fuß, auf dem richtigen oder falschen erwischen, das spielt keine Rolle. Ob wir es gewinnen, ist eine andere Frage. Das weiß man nicht. Dritte Liga, das ist alles so eng da oben. Aber ich bin mir 100% sicher, wir liefern denen einen richtigen Fight.
Du hast genau das eingetreten, was wir drei weisen alten Männer hier schon gesagt haben. Es marschiert dort oben keiner. Die haben alle mal so ein richtiges Hoch, wie Thal hatte. Oder Duisburg am Anfang in der Saison oder jetzt auch Osnabrück die letzten Spiele, das wird jeder mal verlieren. Genauso Hansa Rostock, die haben alle nicht diese mega breite Brust. Und bei Osnabrück bin ich wirklich jetzt gespannt, wie die das von gestern da wegstecken vom Kopf her. Wir sind wieder bei dem Thema Kopf. Das haben wir bei uns gelöst nach dem Havelse-Spiel oder mit dem Havelse-Spiel. Bin jetzt auch gespannt, wie Osnabrück das wegsteckt. Die werden natürlich sagen, passt auf, ja, Bremer Brücke, wir sind eine Heimmacht, wir sind Tabellenführer. Theoretisch, die haben ja auch nichts zu verlieren. Die können ja theoretisch auch frei aufspielen. Was passiert denn, wenn die verlieren? Gar nicht. Ja, dann wird das da oben alles ein bisschen enger. Aber bei denen ist ja nichts verloren. Und bei uns, glaube ich, du musst einfach in der Kabine völlig bei dir bleiben. Überhaupt keine Nebenkriegsschauplätze, gar nichts. Die Woche wirklich bei sich bleiben. Abrufen, was wir können. Das 60-Spiel abrufen, wo man merkt, ich beherrsche da so einen Gegner wie 1860. Die vor der Saison von allen, in Anführungsstrichen, Experten ganz klar als Nummer 1 gesetzt waren. Das weiß ich heute noch. Jeder Trainer, der gefragt wurde, alle Sportjournalisten, 60, der Aufstiegskandidat Nummer 1. Da ist ein Vorland, da ist ein Niederlechner. Ja, dass das aber nicht reicht, sondern dass du eine komplette Mannschaft brauchst. Das hat 60 über die ganze Saison gemacht. Und ich sag mal, wenn wir bei uns bleiben und da in Osnabrück breite Brust zeigen und ich sag mal, Energie oder unsere Mannschaft ist ja auch so eine Truppe, die dann auch so ein Flair aufnehmen kann. Erinnern wir uns an das Spiel in Essen oder in Rostock, das pusht unsere Jungs ja noch mehr. Und durch diese beiden Spiele jetzt, diesen Rückenwind, den wir gerade haben, können wir da frei aufspielen. Also ich habe da auch gar keine Angst, ehrlich gesagt, nach Osnabrück zu fahren, sondern wir können frei aufspielen. Die Rucksäcke haben wir abgelegt, die haben wir über die Tangente geschmissen, alles in Ordnung und breite Brust dort.
Also ich dieses Thema 60 spiegelt es ja eigentlich relativ gut wider. Also genau dieser Punkt, dass man sagt, okay, die waren von Anfang an irgendwie der Top-Favorit der Liga. Und ich glaube, das ist ja auch immer sozusagen auch ein Rucksack, den jetzt 60 trägt. Die haben sich jetzt mit einer guten Phase, also mit guten Ergebnissen, die Male Spiele waren das ja auch bei denen nicht gewesen in der Zeit, aber die haben sich ja mit ihren 5 Siegen in Folge rangekämpft. Pehler hat das ja auch gestern in der Pressekonferenz auch noch mal betont, dass natürlich immer dieser Druck, der von außen reingebracht wird, also gerade bei 1860, wo man sagt, hier mit Volland und Niederlechner, das sind irgendwie mit so einem Leuten und mit so einem Kader, mit so einem Etat in der Liga, das ist natürlich eine Sache, die sag ich mal, im Wackersteine sind. Der Punkt ist jetzt offenbar auch bei Osnabrück gerade. Zumindest, gut, die haben jetzt ein Spiel verloren, das auch nur mit 1-0, das war jetzt auch, glaube ich, eher mal unglücklich in einem großen, vollen Stadion, auch bei einem direkten Konkurrenten. Also auch nach Duisburg ist einfach auch eine Top-Mannschaft, sonst würden die nicht da oben stehen. Aber nichtsdestotrotz war es jetzt einfach die letzten Wochen auch so, dass jeder sagte so, Osnabrück, die ziehen das vorne volle Kanne durch. Sie sind überhaupt nicht mehr zu stoppen und die machen das alles. Und jetzt muss man gucken, ob der Kopf dort einschaltet. Weil wenn man, sag ich mal, auf die Tabellenkonstellation, die Punktkonstellation guckt, dann ist das nicht so, dass die einen völlig utopischen Vorsprung dort haben. Ja, also das ist für die durchaus möglich, dass die natürlich auf den Platz 3 zurückrutschen. Ich bin echt gespannt auf das Spiel am Sonntag. Also auch wie, ich glaube wirklich, dass wir all in gehen und sagen, okay, wir spielen den Fußball, den wir die letzten beiden Spiele gemacht haben. Und bei Osnabrück kann es sein, dass die ins Nachdenken kommen und sagen, naja, so ein Punkt würde uns reichen zu Hause. So wie wir vielleicht gegen Ferl agiert haben oder so. Dass wir sagen, wir gucken erstmal, dass die Null irgendwie steht und dass wir möglichst nicht verlieren. Und sozusagen dieser Punktabstand zu Rang 3 für Osnabrück dahin schmilzt. Also wirklich wird eine echt interessante Sache, was dort abläuft.
Ja, wird ja auch heute Abend nochmal interessant, die direkten Duelle, ne? Rostock-Ferl oder Ferl-Rostock, das ist auch nochmal so ein Verfolgerduell, wo man auch denkt, jetzt kommt so die Zeit, wo einer von beiden vielleicht sich auch aus dem Kreis, so wie 1860, vielleicht auch so rausschleichen muss, abreißen lassen muss. Ne? Was ich so ein bisschen immer gucke jetzt in den letzten Wochen, natürlich immer das Restprogramm. Ne? Mhm. Und wenn man so sich das Restprogramm von allen anguckt, glaube ich, dass Essen, die jetzt gerade einen Punkt vor uns sind, dass die vermeintlich das leichteste Programm haben. Also klar, spielen die noch gegen uns und das auswärts, aber ansonsten, wenn man so guckt, aber genau das ist, glaube ich, der Punkt, dass du eben, klar, gestern ziehen die durch, aber die ziehen durch gegen eine Mannschaft, die die ganze Saison nichts auf die Platte gebracht hat und schon so früh abgestiegen ist. Na, also ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass ausgerechnet Essen in Schweinfurt stolpert. Das ist nicht passiert, das ist das Erwartbare eingetreten. Aber ich glaube, gerade dieses vermeintlich leichte Programm, das könnte eben dazu führen, dass da doch vielleicht so ein paar Prozentpunkte Konzentration dann doch weg sind. Jedenfalls hoffe ich das. Das ist ja einfach nur eine Wunschvorstellung. Und für uns, das ist klar, wir haben das schwerste, glaube ich, von allen, das schwerste Abschlussprogramm jetzt mit diesen großen Spielen. Aber es sorgt eben dafür, dass du direkte Duelle hast und dass du einem anderen wirklich direkt wehtun kannst. Du bist nicht darauf angewiesen, dass andere das für dich machen. Und du kannst siegen, siegen, siegen und die anderen siegen auch. Nee, es geht nicht. Also wenn wir siegen, dann können die anderen nicht gewinnen. Also tust du denen so richtig weh. Und das ist, glaube ich, die große Chance, die wir jetzt in diesem schweren Finale haben. Und wie gesagt, wenn wir das machen, was wir in den letzten zwei Spielen machen, dann habe ich da überhaupt keine Angst.
Ja, aber du hältst dadurch den Fokus hoch. Wir brauchen nur eine Woche zurückgehen, wie alle Welt rumtönte. Och ja, Restprogramm Rostock, das leichteste Restprogramm. Was passiert zwei Tage später? Liegst du mal 0-3 hinten zu Hause im Ostseestadion, 0-3 hinten gegen Viktoria Köln. Kommst zwar noch ran, aber verlierst das Ding. Ja, so viel zum Thema leichtes Restprogramm. Es gibt kein leichtes Restprogramm in dieser Liga. Nicht gegen Havelse, nicht gegen Schweinfurt, nicht gegen Aue, das gibt's einfach nicht. Und für uns ist es, glaube ich, es ist gut, dass wir diese schweren Gegner noch haben, weil du hältst den Fokus volle Kanne hoch. Wie du sagst, Ronny, angenommen gegen Schweinfurt oder irgendwas oder leichtes Restprogramm im Kopf, das setzt sich ein bisschen fest, da machst du automatisch 3-5% weniger, kannst du mir erzählen, was du willst. Du bist nicht mehr so in diesem Fokus, als wenn du in Duisburg auftreten musst oder gegen Essen zu Hause. Da bist du ganz anders fokussiert vom Kopf, von der Mannschaft her. Und ich glaube mal, das ist vielleicht sogar, hört sich blöd an, wir haben das schwerste Restprogramm, aber es ist vielleicht wirklich das Gute für uns.
Ja,
weil du voll drinnen bleibst im Fokus, voll in dieser Anspannung, in dieser Gier, weil du genau weißt, wenn ich heute dieses Spiel ziehe gegen einen direkten Gegner, dann zieht er nicht gleich mit mir in der Tabelle, sondern ich habe erstmal 3 Punkte auf ihn Abstand.
Das erinnert mich an unsere Aufstiegssaison vor 2 Jahren, wo wir auch, ja immer hinten dran waren und wussten aber, wir haben Greifswald noch zu Hause und wir spielen noch gegen den BFC, was damals die Konkurrenten waren. Und das war einfach, und das waren ja auch, glaube ich, beides die Spiele, die es dann zum Schluss entschieden haben, ja, wo man einfach aufgetreten ist und die beide einfach geschlagen hat und damit sozusagen seine Tabellenposition gefestigt hatte. Ne? Zum Schluss wissen wir alle, damals dieses 3-3 gegen Luckenwalde, da ist uns auch sowas passiert, ja. Also wo man dann eben, genau, wenn man eben sozusagen den Fokus dann doch nicht so ganz hat, weil man sagt, das ist ja irgendwie ein schlagbarer Gegner, für die geht's um nix. In dem Spiel ausgerechnet, gegen so einen Gegner haben wir dann halt Federn gelassen und in den direkten Duellen gegen Top-Mannschaften, da haben wir geliefert. Ja. Also dementsprechend ist es vielleicht ein Restprogramm, was uns ein bisschen zugute kommt. Also einmal natürlich, wie du sagst, Ronny, die direkten Duelle, was natürlich ein absoluter Vorteil ist gegenüber anderen Mannschaften, wenn man eben direkt 6-Punkte-Spiele hat. Ja, kann man natürlich also viel verlieren, aber man kann eben viel gewinnen. Während die anderen irgendwie sagen, okay, wir gucken mal, dass wir irgendwie unser Spiel irgendwie 1-0 gewinnen und dann, ach verdammt, die haben auch 1-0 gewonnen. Okay, lauf mal weiter der Musik hinterher. So geht's wahrscheinlich eben Hansa momentan, ne? Also.
Ja. Ja, und guck doch mal, das ist ja aus der Energiegeschichte und da müssen wir gar nicht so weit zurückgehen. Gegen Mannschaften, für die es um nichts geht, das sind die, die uns am meisten wehgetan haben. Ne? Also letzte Saison. Für wen Wiesbaden? Was, da war, ne? Das ist so eine Sache, da verlierst du den Lappen und dann denkst du, oh. Ganze Saison im Arsch. Ingolstadt war es. Ne, ja. Also das sind eben genau die Sachen, wo Ulf hatte recht, wo dann der Fokus, naja, für die geht's ja um nichts. Das ist ja einfach zu gewinnen. Nee, ist es eben nicht. Ne, und ich weiß noch damals, als wir abgestiegen sind in die 4. Liga, da sind wir abgestiegen gegen eine Mannschaft, die hatte schon die Badelatschen an. Ja, also die wollten schon in Urlaub. Und da ist es passiert, gegen genau so eine Truppe.
Ach. Hol doch nicht die Dinger wieder raus hier. Das tut deinem Herzen weh.
Ich will ja nur versinnbildlichen, warum ich das für einen Vorteil halte, ne? Dieses Restprogramm und überhaupt nicht für einen Nachteil, weil das ist schwer, ne? Wissen wir, jetzt auch am Sonntag schon ist das ein schweres Ding. Aber also ich glaube, wenn wir bei uns bleiben, ist, glaube ich, der Satz, der über der ganzen Saison jetzt in der Rückrunde zumindest schwebt.
Ich bin auch kein Freund von dieses 10 Spieltage Verschluss, 8 oder jetzt 6, dieses dann miteinander vergleichen, dieses Restprogramm. Ich bin da überhaupt gar kein Freund von, dann rumzurechnen, da irgendwelche Punkte zu verteilen. Für mich, also ich ticke immer so, wirklich auch eine Phrase, aber das nächste Spiel. Fertig, Punkt. Ich guck da, mich interessiert auch noch gar nicht Duisburg und noch gar nicht Essen, da bin ich noch gar nicht. Für mich ist der volle Fokus auf Osnabrück. Ich kann da nicht rechnen in dieser Liga. Aue hat sich auch verrechnet und Ingolstadt hat sich verrechnet und Wiesbaden, alle verrechnen sich. 60 haben wir gerade durchgehabt, das Thema. Voller Fokus auf Osnabrück, abrufen, was wir können es, wir haben es bewiesen. Der Kapitän Kasper, der hat nach dem Spiel ein Interview gegeben. Der meinte auch, wir haben uns viel vorgenommen, bla bla bla, sagte aber, diese erste Halbzeit, Cottbus hat uns hier auseinandergenommen, die haben einen anderen Fußball gespielt als wir. Wir sind überhaupt gar nicht in diesem Spiel angekommen, deswegen auch diese kleine Versammlung, die sie wahrscheinlich hatten, um sich erstmal da wach zu rütteln. War ja auch ein Habelse, der Trainer hat ja nach 30 Minuten schon den ersten von der Außenverteidigung ausgewechselt, weil er gemerkt hat, das geht ja völlig in die Buchse. Und so musst du auch in Osnabrück auftreten, dass die mehr gleich in den Kopf reinkommen. Wir müssen unser Spiel, ich würde da gar nicht warten, ich würde genauso diesen Pfeffer abbrennen, wie jetzt hier, dass wir unser Spiel machen und nicht auf Osnabrück warten. Also es wäre mir wichtig, dass wir da gleich ein Standing setzen, dass du auch in die Köpfe der Osnabrücker so ein bisschen reinkommst. und auch gar nicht die Stimmung an der Bremer Brücke aufkommt.
Ich kann mir gar nichts anderes vorstellen. Also warum sollte man jetzt nach diesen beiden Spielen, gerade nach dem, was ja auch Pele zugegeben hat, wo er vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu viel drüber nachgedacht hat, was hätte, könnte, und damit wahrscheinlich auch so ein bisschen der Mannschaft so eine Bürde gegeben hat und wahrscheinlich sein Nachdenken in die Köpfe der Mannschaft gepflanzt hat, was er dann irgendwie gemerkt hat und es offenbar jetzt auch wieder rausgepustet hat. Und dementsprechend ist er jetzt die Losung gewesen, lass uns einfach volle Kanne das spielen, was wir am besten können, was auch den Leuten auf dem Platz am meisten Spaß macht. Und ich sehe da überhaupt keinen Grund, warum wir jetzt in Osnabrück irgendwas anderes spielen sollten. Also das ist für mich völlig illusorisch, dass man da jetzt irgendwie sagt, wir fangen wieder an, irgendwie ein bisschen defensiver und ein bisschen nachdenklicher und irgendwie uns abzusichern oder so weiter. Nee, spielt einfach euren Fußball nach vorne, der dribbeln kann, soll dribbeln, der irgendwie auf den Ball tritt und irgendwie einen Richtungswechsel macht, der soll das machen, genauso und nicht irgendwie zurückspielen und dann irgendwie stehen, warten, gucken. Ja, also.
Wir sind auch nicht so ausrechenbar. Ronny hat es vorhin, glaube ich, auch schon gesagt, wenn wir die Entwicklung von Bozziaris sehen, er ist jetzt neben Tolli dort im Mittelfeld, sonst Tolli rausgenommen, fertig, so, oder der Panzer. Jetzt hast du Bozziaris, der damit wirbelt, gerade durchs Tempo. Michel bringt für mich irgendwie Man of the Match schon wieder. Mini waren gestern alle, aber was der arbeitet, was der rennt, was der nach hinten geht, sich hinten die Bälle holt, dann hat er so eine ganz markante Drehung, das ist fast so wie Jürgen Kaken damals. Ja, er hat so eine ganz markante Drehung und aus dem Stand nimmt er einen Sprint auf, sieht die Leute, die Mitspieler, sieht diese Schnelligkeit, nimmt Tempo, diese Gassen rein. Und das ist ja unser Fund. Wir sind nicht nur Tolcay Cigerci jetzt, sondern wir sind ein Bozziaris, wir sind ein Billiwan in der Mitte, wir sind ein schneller Michel bringt, der auch nach vorne sich mit einschaltet. Wir sind so schlecht ausrechenbar für den Gegner plus unserem Tempo, was wir haben. Wie gesagt, gestern, wir haben die ja teilweise überrannt, die 60er. Und das ist dass wir nicht so ausrechenbar sind.
Du kannst ja für gestern eine Einzelkritik machen, da kriegt ja jeder irgendwie ein Eins mit Sternchen. Das geht ja bei Funk los, der eine Arschruhe hat. Wir haben eine Innenverteidigung, die einfach seit also die jetzt eingespielt ist, die beiden Jungs, Awotwi Grant und King Manu, das ist der Wahnsinn. Ja, du hast jetzt Außenverteidiger Straudi, sagen wir jede Woche, Borgmann, sagen wir jede Woche. Du hast Pelivan, der gestern, glaube ich, einfach ein super, also ich weiß gar nicht, Pelivan, Michel Brink, Cigerci, hatten wir drüber geredet, Bozziaris haben wir drüber geredet. Moritz Hannemann, gestern auch super spielen, und Engelhardt macht 3 Tore. So, und dann sagst du irgendwie, okay, das waren unsere 11, ich weiß gar nicht, habe ich einen vergessen? Glaube nicht. Und dann sagst du irgendwie, da gab's ja überhaupt keine Kritik an irgendeinem Spieler gestern. Also das war Wahnsinn.
Ja. Ja, da muss man auch dazu sagen, ne, also Tolga Cigerci, auf den wir jetzt gehofft haben durch die Verletzung, ist das ja noch nicht zustande gekommen. Du hast eigentlich das Gefühl, das klingt jetzt böse, das ist überhaupt nicht böse gemeint, aber du hast das Gefühl, die Mannschaft braucht ihn gar nicht. Also momentan zumindest nicht. Ne? Also wenn er da ist, wäre es cool, klar, aber wäre auch jetzt wiederum schwierig.
Ich habe gesagt,
wen nimmst du da raus dafür?
Ja. Ne? Ich habe gesagt, wahrscheinlich braucht man den auch eher auf dem Trainingsplatz. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob er wieder mittrainiert. Da habe ich jetzt überhaupt keinen Einblick, ob er im Mannschaftstraining ist. Wahrscheinlich nicht, ne? Oder so. Ja. Aber das ist so, wo sie gesagt haben, na, hoffentlich wird er bald wieder fit. Gab es so ein bisschen auf der Diskussion auf der Pinnwand. Und da habe ich gesagt, ich glaube, ganz wichtig ist, dass er, also das war so diese Ulm-Phase gewesen, wo ich gesagt habe, wichtig ist, glaube ich, dass er irgendwie auf den Trainingsplatz kommt. Dass er einfach sagt, pass auf, ruhig Jungs, es ist alles drinne und findet mal wieder zu euch zurück. Ja, wie es vorher war. Ich glaube, das ist auch so ein Tolga Cigerci, also glaube ich, wo man mit seiner Erfahrung kommt. Das Beispiel, Ronny, was du mal gesagt hast mit Schalke in der Champions League, wo einfach zwei alte Haudegen geholt werden, um einfach sozusagen zu sagen, okay, also jetzt hier Bernabeu oder Camp Nou, macht euch keinen Kopf, ja, also spielt mal euren Fußball. Ich glaube, so eine Leute brauchst du.
Ja,
das ist dann wahrscheinlich eher.
Tolga hatte es doch am Anfang, als er angefangen hat, als die Unterschrift dann da war und alle wir uns gefreut haben, hat er sich ja auch, das fand ich ja total genial, menschlich von ihm, wie er sich selber da rausgenommen hat, aus dieser großen Favoritenrolle, die ihm alle gleich aufgebürdet haben. Da hat er nur einen so ganz markanten Satz gesagt, alles ruhig, ich bin hier, ich bin da, ich kann helfen, ich will helfen, aber diese Mannschaft ist auch ohne mich Herbstmeister geworden. Und so ein Satz rauszuhauen, ich meine, er hätte sich dort feiern können. Ich bin der Tolga bei Galatasaray und türkischen Nationalmannschaft. Aber nein, er hat das weggeschoben von sich, hat auf die Mannschaft gezeigt, hat gesagt, diese Mannschaft kann es. Die hat es gezeigt bis zur Herbstmeisterschaft. Da war ich nicht dabei. ich glaube, ich bin da mit Thomas absolut einer Meinung. Er ist eine ganz wichtige
schon wieder
Person, ja. Wir sollen uns ja mehr streiten, aber ich kann dir ja nur zustimmen, ich weiß. Nein, aber es ist richtig, was du sagst. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Stimme innerhalb der Kabine. Und wenn er dort genauso diese Demut hat, aber trotzdem diese fachlichen Kenntnisse dort einbringen kann oder einfach das Menschliche oder die Jungs auch, wie du sagst, ja, einfach mal beruhigen. Ey, Jungs, alles gut. Gegen Hansa, naja, mein Gott. Ulm, okay, Punkt geholt. Aber bleibt bei euch. Ruft das wieder ab. Und ich glaube, da ist er ein ganz, ganz wichtiger Teil vom Staff. Kann man ihn fast mit zurechnen. Und er bringt die Erfahrung und die Ruhe einfach rein.
Ja. Ja, das ist immer so, eine Mannschaft braucht so eine Chemie. Ne? Du brauchst so, das klingt jetzt komisch, aber du brauchst innerhalb einer Mannschaft, brauchst du Hierarchien. Das ist kein wilder Haufen. Es gibt die Jungen, es gibt die Alten, es gibt die Erfahrenen und die Unerfahrenen. Und gerade diese Erfahrenen, die manchmal auch gar nicht mehr so viel gebraucht werden. Das ist jetzt auch der Lauf der Dinge. Das ist gar nicht böse. Ne? Auch wenn man sich jetzt das Schicksal von Timmy Thiele anguckt, das ist ja auch kein Spieler, der sich irgendwas zu Schulden hat kommen lassen. Ne? Aber das ist einfach, ja, der Lauf der Dinge im Sport, dass du, egal wie viele Verdienste du hast, es schleicht sich irgendwann raus. Und ich glaube auch, dass alle auch nach wie vor auch in der Mannschaft sagen, Timmy ist ein wichtiger Spieler, der ist nicht plötzlich weg, der ist nicht ausgeblendet, der ist ja auf dem Trainingsplatz, der wird die Jungen auch genauso mit begleiten, genauso mitführen, dass der natürlich lieber unten spielt. Bei so einem Spieler wie Timmy Thiele kann man sich das vorstellen, dass der leidet da, aber der wird jetzt sicherlich auch nicht sagen, naja, also eigentlich ich hätte es besser gemacht, sondern der wird wahrscheinlich genauso auf der Tribüne sitzen und sich sagen, siehste, ich begleite das jetzt noch im Training. Mal gucken, vielleicht gibt's noch mal eine Chance bis zum Saisonende, wo ich noch mal helfen kann. Aber der wird keinen Stunk machen deshalb, nur weil der auf der Tribüne sitzt. Na, weil er weiß, er ist der trotzdem in diesem Gefüge, ist der trotzdem wichtig. Und trotzdem tut's einem weh und leid, ne, weil er halt einfach ein Typ ist, der auch immer Spaß gemacht hat und auch Spaß macht. Na, dass das jetzt so eine vermurkste, sein Fluch ist, der auf ihm lastet, da nicht ein einziges Saisontor nach so einer Saison wie der letzten. Aber so ist das halt. Im Sommer halt diese Knie-OP, dann diese Zeit, die er gebraucht hat, um wieder reinzukommen. Und in dem Alter, wenn du ein Spieler bist, der halt auch sehr, sehr stark auf die eigene Physis angewiesen ist, ne, wenn du die halt nicht so hast, dann ist das halt alles schwer, dann wieder das nochmal aufzuholen. Ne? Und man weiß nicht, was wird nach der Saison. Vielleicht ist das seine letzte. Vielleicht ist das die Saison, bevor Energie für den einen Posten im Verein finden muss. Oder vielleicht will er das gar nicht, weiß ich nicht. Er macht ja sehr viele andere Sachen auch, die er sich gerade aufbaut. Das kann man ja lebhaft beobachten auf Instagram und an anderen Kanälen. Aber das spielt jetzt auch gar keine Rolle. Ich finde einfach, die Zeit ist das mit Sicherheit auch wichtig für diese jungen Spieler wie Bociaris, wie Award, wie Grant, so dass da eben auch um sie herum viele Erfahrene sind, die einfach jetzt führen. Im Hintergrund den Trainer unterstützen, die Idee unterstützen und einfach mitmachen. Und ich glaube, das ist da. Also das,
du hast so eine Typen immer in der Kabine drin. Das zieht sich auch so ein bisschen durch. Wenn ich da an unsere Bundesliga- oder Zweitliga-Zeiten zurückdenke, da gab es einen Vrajel da Silva. Der ist damals Papa geworden zu der Zeit und dann zog sich das aber mit in die Kabine rein. Und der wurde auch nur noch immer Papa. Papa, er war so dieses Ältere, diese Leitfigur so ein bisschen, dieser Brecher, dieser, der auch mit Körpersprache viel gearbeitet hat, auch mal mit dem Ellbogen, kam schon mal vor. Aber zumindest er war damals auch so diese Vaterfigur. Das hat man auch mal so gehört. Irgendeiner hatte mal gefragt, Mensch, warum sagt ihr alle Papa zu ihm? Dann hat irgendein Spieler damals auch, ein jungscher Spieler, ich weiß nicht, wer das war, der meinte auch, naja, er nimmt uns an die Hand, er führt uns. Und ich glaube, genauso ist das jetzt mit Tolga oder auch mit Timmy Thiele. Und Timmy Thiele schätze ich ähnlich ein wie Alexander Sebald vom Typ her. Er rückt zurück ins zweite Glied, ist aber trotzdem mannschaftsdienlich und gibt diesen Input, diesen Druck, für diesen positiven Druck von hinten. Wir kennen alle Alexander Sebald, wie wertvoll er im Kader für diese Mannschaft ist. Der ist ja teilweise mehr unterwegs am Rand als Pele Wollitz. Den müssen die ja auch mal teilweise mal einbremsen, dass er nicht den vierten umbringt dort oder irgendwas anderes passiert. Aber so, glaube ich, ist Timmy Thiele auch so ein Typ, den du positiv auf der Bank einfach brauchst, weil er Input gibt und schiebt und schiebt und nicht, Ronny, wie du sagst, nicht diesen beleidigten, bockigen Stürmer jetzt dort macht. Ich glaube, er denkt da auch sehr mannschaftsdienlich.
Also ich weiß es nicht, ich kann mir gut vorstellen, dass Timmy Thiele einfach, ich sag mal, so eine lange Karriere hat und auch jetzt mit diesem Verein, mit Energie Cottbus, sehr verwachsen ist. Einfach, es ist jetzt sein viertes Jahr, glaube ich, ne, wo er hier ist. Und dass das macht ja was aus. Und der weiß auch sozusagen um die Chance. Und ich glaube nicht, dass, warum sollte Timmy Thiele irgendwo rumstenkern oder sowas? Ich glaube wirklich, das genau das Gegenteil, dass er diesen Weg unterstützt. Und ich glaube, er kann auch selbst sehr gut einschätzen, ob er einen Kaderplatz momentan, ob das für ihn irgendwie machbar ist. Also er ist ja jetzt auch ab und zu mal durchaus auch mal dabei. Oder ob es einfach andere Leute gibt, die es einfach einen Schritt vor ihm sind. Und das zu akzeptieren und das zu sehen, ist wahrscheinlich der Punkt. Und wenn man dann eben einen Tatamusch hat, der ist ein bisschen jünger und der beißt sich im Training wahrscheinlich auch einfach nochmal ein bisschen mehr durch und sagt, ich will jetzt mal in den Kader, ich will in den Spieltagskader, ich will aufs Feld. Hat er mit dem Pokalspiel geschafft und war jetzt zweimal im Kader, wurde beide Male eingewechselt. Man hat gestern, fand ich sehr interessant, hat man gesehen, also wie wuchtig Tatamusch da irgendwie sein Drittligator wollte. Er hat da ein bisschen Pech gehabt, aber er hatte zwei, drei gute Situationen. Hätte man eigentlich irgendwas Vierte machen können, ja? Zumal unser Spruch pro 4-0, das klappt irgendwie. Selbst bei diesen beiden Spielen, wo es möglich gewesen wäre, klappt es halt nicht ganz, ne? Also, schade.
Ja, die Bank wird noch wichtig. Das muss man sagen. Na gut, wir haben die gelbe Gefahr bei uns in der Mannschaft. Ja. Sind viele jetzt kurz vor einer Sperre, wo man, glaube ich, aber auch gestern.
Vor seit Wochen.
Also seit Wochen, ja. Wo man aber auch gesehen hat, keiner schont sich oder so oder zieht zurück, was auch überhaupt keinen Sinn machen würde jetzt in der Phase, weil entweder erwischt es dich oder nicht. Wobei es heißt ja gar nicht, dass es dich erwischt. Ich meine, wenn man jetzt sieht, wir haben 32 Spiele, da hat Tolcay Cigerci in 32 Spielen 4 gelbe Karten gesammelt. Klar wäre das ein Verlust, ein großer sogar, aber heißt ja gar nicht, dass er noch eine bekommt. Weil in 32 Spielen 4, na, da sind ja noch genug Spiele jetzt da, wo man auch so ohne durchgehen könnte. Aber es gibt ja noch einige andere und deswegen glaube ich, dass die Bank noch wichtig wird, dass da auch nochmal Spieler aufs Tableau kommen, auch in der Startformation, wo du sagst, komm, Junge, heute gilt's, heute ist deine Chance, heute ist dein Tag, mach was draus. Ja, und dann hat vielleicht der Tatamusch nochmal den ganz großen Auftritt, wo er vielleicht nochmal sich in der Saison, in seiner ersten, in der dritten Liga für Energie, wo er sich nochmal unsterblich machen kann. Ist ja nicht ausgeschlossen.
Gerade die Bank, hast du angesprochen, gehen wir in die Abwehr hinter. King Manu hat, glaube ich, auch 4 gelbe.
Ja.
Der wandelt auch auf der 5. Und dann wissen wir 3, glaube ich, und alle anderen auch. Dann hast du einen Tim Kampulka draußen. Dann ist der da und da wissen wir genau, auf den können wir uns verlassen. Da haben wir keine Bammel, glaube ich, wir 3 nicht, dass der da ins Flattern kommt. Also das ist, wie du, gehe ich auch mit. Ja, wir sollen uns streiten. Ja, tut uns leid, wir machen es wieder nicht. Bin ich wieder bei Ronny. Die Bank wird nochmal sehr, sehr wichtig. Und nochmal auf Timmy Thiele ganz kurz zurückzukommen. Man muss sich nur zurückerinnern. Leider Ingolstadt, letztes Spiel, wir verkacken es. Das Interview danach von Timmy Thiele, wo er heulend, wirklich heulend vor dieser Kamera steht, schluchzend und der dieser Chance hinterher trauert, Aufstieg zweite Liga. Wie er da gelitten hat, dass das nicht geklappt hat. Und dann denke ich mal, dass er da gerade dieses Jahr, wo er merkt, die Mannschaft ist noch stärker, wir sind noch spielstärker, dass er das natürlich unterstützt und nicht wieder heulend am letzten Spieltag vor der Kamera stehen muss, sondern vielleicht die erste Bierdusche abfassen kann.
Oder verteilen halt.
Oder ja. Verteilen, ja.
Das würde besser zu Timmy Thiele passt.
Vielleicht sogar über Tatamusch vielleicht, ja.
Genau. Nein, also die Bank hatten wir ja auch ganz oft diskutiert. Zuletzt hatten wir so ein bisschen das Gefühl, da konnten wir mal nicht nachlegen von der Bank. Jetzt momentan ist gerade wieder, also dadurch, dass da auch wieder mit Bucciaris beispielsweise ein paar Änderungen vorgenommen wurden, jetzt plötzlich in Havelse war plötzlich irgendwie, das fand ich auch total interessant, Straudi und Rohrig dann auch zusammen auf dem Platz.
Ja.
Und dann war nicht als Außenverteidiger, sondern Rohrig plötzlich sozusagen rechts vorne gewesen. Ja. Also dann waren die Beete sozusagen beide auf einer Seite und haben sich ergänzt. Das fand ich auch total verrückt. Also da kommen jetzt plötzlich so ein paar Ideen und so ein paar Sachen, wo man sagt, das probieren wir mal aus und funktioniert alles, weil es wahrscheinlich wirklich am wichtigsten ist, dass man mit vollem Einsatz halt in die Spiele geht. Und dann ist es wahrscheinlich auch, da braucht man, glaube ich, über Positionen, wie interpretiert der die Positionen wie der. Das ist, glaube ich, alles zweitrangig, wenn jetzt wieder sozusagen dieser Energiefußball aus Laufen, Intensität, Pressen besteht, dann ist das, glaube ich, auch völlig egal. Aber trotzdem hast du einfach Macher auf der Bank, die da reinkommen können und nochmal, sag ich mal, eine Balance des Spiels nochmal irgendwie in eine Richtung kippen können, wenn es nötig ist. Momentan, die letzten beiden Spiele ging es halt darum, irgendwie den Sieg irgendwie, sag ich mal, festzuhalten und möglichst irgendwie auszuweiten. Genau. Beispielsweise Biakadi in Havelse, da gab's ja auch ein bisschen große Kritik, also gerade an der Chancenverwertung. Wobei ich aber sagen muss, dass was mir total gut gefallen hat, ist, dass er in die Torchance reinkam, also dass er eine Präsenz hatte im Strafraum. Da gab's eine sehr lustige Situation. Ich stand da am Stadion und vor dem 3-0 habe ich schon gesehen, haben die ja so draußen ein bisschen rum, also in Havelse hat ja so Erik Engelhardt irgendwie draußen gespielt, Schigerti stand irgendwie draußen und Hannemann war der Einzige, der so in Strafraumnähe war. Und da habe ich mich so wahnsinnig aufgeregt, wie man sozusagen so offensiv spielen kann und das ist keiner im Strafraum, waren vier Havelse-Spieler und Hannemann. Und in dem Moment, wo ich brülle, was ist denn das für eine Strafraumbesetzung? Im Block mich alle angucken. In dem Moment spielt Engelhardt auf Schigerci. Schigerci passt den Ball und Hannemann drückt den über die Linie. Da könnt ihr euch ja vorstellen, wie die mich alle angeguckt haben und wie sie so nach und nach zu mir kamen und sagen, ja, Strafraumbesetzung, alles und so weiter. Ne? Das war, ja, da habe ich dann mein Eigentor geschossen. Ja, schön. Ja. Genau. Nein, ich wollte bloß sagen, Biancardi ganz kurz noch, ich glaube, dem fehlt auch sozusagen mal so ein Punch, ja, dass der einfach mal so ein Ding über die Linie drückt. Erik Engelhardt, hat man auch gesagt, der macht dann gestern halt gleich mal drei. Ja, und ich glaube, Biancardi ist auch so einer, ich glaube, da wird auch noch was passieren. Also der wird auch noch seine Bude machen.
Ja, und ich sag mal, wenn uns gerade die Tore aus der Distanz nicht gelingt, dann gehen wir halt 50 Zentimeter vor die Torlinie und dann machen wir sie alle von da. Das ist ja mir auch egal, wie die Tore fallen, Hauptsache sie fallen. Aber man merkt es gerade so ein bisschen, ne? Also wir reden von Tatamusch, wir reden von Biancardi, wir reden von Justin Butler. Du siehst halt allen drei so ein bisschen an, denen fehlt dieser Rhythmus. Also sie sind zu selten in diesen Torchancen in der Spielsituation, als dass sie jetzt völlig frei sind und dass die das können. Also im Training netzen die Dinger reihenweise ein, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Aber es ist halt was anderes im Spiel. Und wenn du diesen Rhythmus nicht hast, ja, das ist dann halt immer auch für einen Stürmer, das sagt der Pele auch vor kurzem mal, dass eben für diese Spieler das auch nicht so einfach ist. Sie kommen rein, sie sollen spielentscheidend sein, sie sollen ihre Chancen nutzen. Nicht so einfach, wenn du die ganze Saison nicht von Anfang an spielst, nicht in einem Spiel so und so viel Chancen hast, sondern eben dann nach der Einwechslung vielleicht nur diese eine oder vielleicht nur diese zwei. Ja, und dann ist das halt manchmal so, dass man in dem Moment halt die falschen Entscheidungen trifft, wie zum Beispiel Merv Biancardi, wo er zwei Gedanken im Kopf hat, im Havelse-Spiel, wo du sagst, was wollte denn jetzt? Das war eine Mischung zwischen Torschuss und Abspielen und alles auf einmal und dann kommt so ein Ding raus, wo der sich wahrscheinlich hinterher im Fernsehen angesehen hat, Gottes Willen, wie oft ist dir das in deiner Karriere denn schon so passiert? Wahrscheinlich zwei oder dreimal. Also, ne, aber das sind genau diese Situationen, die dann eben kommen, wenn dir, ja, der Rhythmus fehlt. Aber dafür kann ja keiner was, dass die anderen die ganze Saison so gut sind. Das ist ja nun mal kein Verbrechen.
Gibt ja nicht umsonst die geborenen Joker, die genau das könnten, die kommen rein, drehen das Spiel, haben dann meistens, kennen wir alle Nils Petersen, haben dann meistens aber auch den Nachteil, dass sie dann genau in dieser Rolle festsitzen und dann nie in der Startelf stehen. Ne? Das ist dann wieder der gegenteilige, nachteilige Punkt bei sowas, ja. Ja, Schiedsrichter. Gestern habe ich ein sehr lustiges Video gekriegt und zwar war ja gestern der Herr, jetzt habe ich einen Namen, Leistner, muss ich nochmal kurz googeln.
Der Schiedsrichter, wie der Schiedsrichter hieß?
Ja, auf jeden Fall aus Köhl, aus Mecklenburg-Vorpommern.
Ja.
Und der hatte Florian Lechner. Genau, der ist dort irgendwie Bürgermeister oder zumindest Bürgermeisterkandidat dort in dem Dorf in Meckpomm. Und einer unserer Hörer, der auch aus Meckpomm kommt, der kennt den. Also der hat mit dem schon öfter zu tun. Und unser Hörer war gestern im Stadion und dann ist Schiri ist nochmal zu ihm hin und er hat ihm sozusagen ein kleines Merch-Energie-Fan-Artikel gekauft. Und dann kam er sozusagen nach dem Spiel zur Westtribüne. Da haben die sich abgeklatscht, hat er ihm das geschenkt und dann hat der Schiri gesagt, ey, das hat heute echt Spaß gemacht hier. Also es war echt ein Top-Spiel und der hatte totalen Spaß und der meinte, was für ihn völlig ungewöhnt war, dass er nach dem Spiel vom Platz gegangen ist und die Dortmund applaudiert hat. Gesagt, Da war er überhaupt nicht drauf vorbereitet und dann hat er gesagt, wusste ich gar nicht, was ich machen soll. Ja, da habe ich halt kurz gewunken, wo ich raus bin und so weiter. Also das ist mir noch nie passiert, so ungefähr. Ja. Also der ist ja auch schon länger irgendwie, also im NOV ja sowieso, also der hat auch Zweitliga-Erfahrung und hat uns aber, glaube ich, auch schon in der Regionalliga gepfiffen, öfter. Genau, und das fand ich auch sehr, sehr schöne Szene, was mir der Kollege da geschildert hat, wie der Schiedsrichter dort gestern. Also ich kann mir auch an keine Situation erinnern, wo ich jetzt irgendwie sage, da war irgendwas komisch oder da gab es irgendwas, was jetzt nicht gepasst hat oder so. Das war echt, und also man kann sich echt fast gar nicht an den Schiedsrichter erinnern. Das ist immer das beste Zeichen, ja? Also dass man irgendwie sagt, der ist so in dem Spiel untergegangen und hat es einfach souverän ruhig geleitet. Und und in Havelse, muss ich sagen, fand ich den Schiedsrichter auch top, bis auf diese eine Situation, die ja nochmal irgendwie völlig irre und verrückt war und jeder sich wunderte, was ist denn da passiert? Und bis heute noch keiner so richtig aufklären konnte, weil es keine, ich habe mir echt die Fernsehbilder nochmal angeguckt. Das war auch total lustig, war ja dieses 5 Minuten nachher zeigt er da abseits und ich habe mir das ist übrigens genau 1 Minute. Wo man sagt, so als Energiefan hat man das Gefühl, das hat 5 Minuten gedauert. Ja, das war 1 Minute zwischen diesem Tor und bis der sozusagen dieses Abseits gibt. Habt ihr da irgendwie, also gibt ja die Diskussion, dass das Spiel angepfiffen wurde wieder und dann wäre es ja eine Fehlentscheidung. Aber
das ist ja genau das, was man im Fernsehen nicht gesehen hat. Genau. Also nicht mal der Fernsehreporter hatte das ja mitbekommen. Die ganze Zeit stand da oben 4-0. Also Magenta TV hat 4-0 und dann sagte der, ach übrigens, es steht hier gar nicht 4-0. Das Tor, das
Anzeigetafel im Stadion war es auch die ganze Zeit 4-0. Also ja. Die haben auch auf 4-0 gestellt.
Das ist ja das, wo ich nach wie vor sage, das hat Geschmäckle. Da ist irgendwas nicht ganz koscher. Der DFB hat das natürlich dargestellt, und so Abstimmung und ich sage, hier ist was passiert. Ich kann das nicht beweisen, reine Theorie, aber ich sage, irgendjemand hat da kommuniziert und zwar anhand der Fernsehbilder. Weil der Linienrichter, das ist zu sehen im Fernsehen, der lässt die Fahne unten und zwar konsequent. Falsch, muss man sagen, es war abseits. Das will man gar nicht drüber diskutieren. Es war korrekt, dieses Tor nicht zu geben. Die Begleitumstände, wie es nicht gegeben wird, das finde ich halt merkwürdig. Und wenn ihr tatsächlich ein verdeckter VAR-Einsatz, Hobby-VAR von zu Hause, ey, guckt euch das nochmal an, das ist kein Tor, dann ist das natürlich nicht korrekt. Weil das ist natürlich eine Sache, die darf dann eben nicht passieren. Weil ich sage nach wie vor, mein großer Schmerz, dieses Mannheim-Tor, was auch zu sehen war, in sämtlichen Wiederholungen, dass der Ball im Tor gewesen sein muss. Und heute wissen wir ja, er war's, weil man das Foto ja auch danach nochmal hatte, dass das eindeutig bewiesen hat. Und das ist ja nicht nur ein Tor. Nicht nur ein Tor mehr oder weniger.
Zwei Punkte.
Und wenn wir die hätten, dann würden wir auf Platz 2 stehen und nicht Rot-Weiß Essen. Und das kann am Ende eben überhaupt eine Saison entscheiden. Und das finde ich halt so ärgerlich, wenn das in dem Fall passiert sein sollte, was natürlich alle abstreiten, das ist mir auch völlig klar, dass sie das machen. Das finde ich halt so, also das fand ich merkwürdig, sehr merkwürdig, weil eben auch Magenta nichts mitbekommen hat. Also vielleicht gab es auch keinen Anstoß, vielleicht haben die das deshalb auch nicht mitbekommen, weil es eben, es soll Freistoß gegeben haben oder irgendwie, also ich weiß es nicht, es war im Fernsehen nicht zu sehen.
Also ich war ja im Stadion, ich kann mich aber nicht mehr dran erinnern. Ich bin der Meinung, es gab keinen Anstoß. Also einfach dieser, wie gesagt, es war 1 Minute. Man weiß ja sozusagen, so ein Torjubel, das dauert eine Weile, bis dann alle sozusagen wieder in der Hälfte zurück sind. Das würde jetzt zumindest darauf deuten, dass es zumindest keine faktische Fehlentscheidung war. Weil hätte es Anstoß gegeben, dann gibt es eine Spielfortsetzung und dann muss das Tor zählen, dann kann ich es danach nicht mehr zurücknehmen. Also dementsprechend glaube ich jetzt einfach mal, und ich habe mir die Szene nochmal angeguckt, die Magenta-Kameras, die blenden halt sozusagen Nahaufnahmen auf Erik Engelhardt, die blenden in den Fanblock, wo die Leute jubeln und zeigen aber keine Totale, wo man irgendwie sieht, okay, gab es jetzt eine Spielfortsetzung oder nicht, das ist da irgendwie nicht klar. Genau, aber ich habe auf jeden Fall gesehen, dass der Schiedsrichter ist ja zu dem Assistenten hingelaufen. Also ich meine, die haben ja Headsets. Also entweder haben die nicht funktioniert. Ich meine, das ist sonderlich laut im Stadion, war es jetzt nicht, dass man da irgendwie das direkte Gespräch suchen muss. Er ist hingegangen, hat ihn was gefragt und in dem Moment, also du siehst so, Schiedsrichter sagt was und in dem Moment hebt der Assistent die Fahne. Also der hat ja die Fahne dann gehoben, eine Minute nach dem Tor. So, und dann pfeift der Schiedsrichter und sagt, okay, ja, Freistoß. So, also war direkt vor meiner Nase gewesen, wo ich dann irgendwie dachte,
natürlich also ich aufgeregt, genau aber vom Fanblock gesessen. Ich war ja im Pressebereich oben. Ich habe für Energie FM kommentiert natürlich jubelst du 4-0 und ich hatte dann alles eingeklimpert und Torschütze und Minute und gucke hoch, gucke auf die Anzeigetafel, wieso steht da 3-0? Könnt ihr langsam mal, da war das sogar schon umgeschaltet. Ich hatte meinen Kollegen gefragt, was ist denn jetzt? 4-0? Nee, doch nicht. Ich sag, warum nicht? Sagt er, keine Ahnung. Dann ging das bei uns oben schon los mit anderen Pressevertretern, selbst einer von irgendeiner Hannoveraner Zeitung, der saß zwei neben uns, der kam rüber und fragte uns, was ist denn nun los? Und 3-0? Ja, aber warum? Also selbst er hat das auch nicht mitbekommen. Dann ging's los, vor uns die Reihen, das waren alles normale Sitzplatzbereich, Havelse. Selbst die fragten uns dann auch schon so, na, was habt ihr mitbekommen? Was habt ihr denn kommentiert oder was ist denn jetzt hier los? Es wusste eigentlich im Grunde genommen keiner im Stadion, was passiert, warum, wieso. Jeder hat geahnt, sicherlich abseits. Und ich würde es für mich, meine Deutung so, dass der Schiedsrichter hat das Spiel erstmal laufen lassen, weil der Linienrichter die Fahne nicht hebt. Aber sein Bauchgefühl oder seine Wahrnehmung vielleicht, es war abseits. Und daraufhin wird er zum Linienrichter gegangen sein. Du, pass auf, ich habe es von mir aus besser gesehen, das war abseits. Und das Tor zählt nicht. Das ist so meine Vermutung. Wir können alle nur spekulieren. Auch bei Magenta, die hatten das ja genauso. Die waren hinter uns eine Reihe, selbst die haben rumgerätselt, was los ist. Es wusste keiner im Stadion, was, warum, wieso. Alle haben vermutet, abseits, ja.
Es war eins, ne, es war abseits. Ne, das hat man ja im Fernsehen gesehen. Der Reporter hat auch so, oh, das riecht da abseits. Und dann, ne, marschierte Erik Engelhardt, der ja wahrscheinlich selber das Gefühl hatte, ich habe doch gerade.
Er hat kurz gestockt eigentlich so ein bisschen.
Und dann ist er weiter. Der stockt aber, weil eben Merv Biancardi kommt auch zu Ball. Und dann hat man irgendwie das Gefühl, dass irgendwie Engelhardt durchzieht, weil er so denkt, Merv Biancardi stand jetzt noch tiefer als ich in der gegnerischen Hälfte. Dann nehme ich jetzt mal den Ball und ziehe das Ding irgendwie durch. Ne? Aber ich stand, wie gesagt, so fast auf der Höhe gewesen und man hat gesehen, das ist abseits. Stehen beide im Abseits und dem Vernehmen nach, also der offiziellen Variante des DFB nach, war es so gewesen, dass unklar war, von wo der Ball kam. Weil das war ja so ein Pressschlag. Havelse will irgendwie klären, da ist noch ein zweiter Havelse-Spieler und Tolgay Shigerchi.
Ja,
unser Zehner, ja, und der kriegt den Ball ja gegen die Brust. Und aber selbst in einer irgendwie Hintertorperspektive siehst du noch, dass ein zweiter Havelse-Spieler da auch irgendwie mit drin ist und von dem hätte auch der Ball kommen können.
Ja.
Und das war wahrscheinlich irgendwie, vielleicht hat der Linienrichter gesagt, okay, Ball kommt vom Gegner, ich lass das Ding laufen oder ich lass das Ding laufen, dann gucken wir mal, was passiert. Ja, und wahrscheinlich war das die Kommunikation oder wenn man es jetzt auf DFB Kommunikation auslegt, dann war das die Story so, aber wir wissen, das muss nicht zwingend so sein. Genau.
Ja. Naja, hoffen wir, also ich hoffe nach wie vor, dass uns dieses Mannheim-Spiel nicht zum Verhängnis wird, dass das am Ende der Saison nicht entscheidend wird, weil das wäre wirklich sehr, sehr bitter. Ulf legt schon die Finger auf die Lippen. Ne? Aber ich spreche es extra aus. Ja, weil das, also das hängt mir nach wie vor immer noch schwer in den Knochen, weil ich das für einen schweren Fehler halte vom Linienrichter und vom Schiedsrichter gespannt da in dem Spiel, weil immer auch, darüber haben wir auch schon oft gesprochen, immer auch Körpersprache. Der Spieler auf dem Platz ist ein Indiz. Und die Körpersprache der Mannheimer war scheiße. Das Ding haben wir verloren. Das war, ne, also es war zu sehen, die Mannheimer sackten im Grunde zusammen und er gibt das Tor nicht. Ne, und völlig unlogisch nicht, auch wenn es schnell ging, ja, auch wenn es sehr schnell ging. Aber du siehst es ja in der Zeitlupe und auch auf den Fotos. Es konnte gar nicht anders sein, als dass der Ball hinter der Linie war in dem Spiel. Also mal sehen. Ich habe einen Holztisch. So, dreimal drauf erkloppt.
Ich heute auch. Ich hatte ja nach dem Mannheim-Spiel schon gesagt, ich bin, wenn ich bei so einem Spiel nochmal, ich schaue immer auf die Gegner. Wie reagieren die bei so einer, ob Pfosten oder Innenpfosten? Ich schaue immer, wie reagiert der Gegner? Und da hat, gegen Mannheim hat man es ja auch schon gesehen. Alle so, oh, Gegentor, so, hat da keiner reklamiert. Also das ist auch mal so ein Indiz dafür, wo ich, kannst den Schiedsrichter nicht festnageln. Schau dir den Gegner an, wie der reagiert. Die Regel gibt's nicht, ist mir schon klar. Aber das ist so ein bisschen, wo ich sage, okay, die sehen es ja sicherlich alle Mann als Tor, dann ist es eben noch ein Tor. Aber da gucken wir nicht hin, alles gut, wir gucken nach vorne, Brust raus, auf zur Bremer Brücke, entern und dann ist gut.
Ja, hätte auch nichts dagegen, wenn uns jetzt nochmal ein entscheidendes Tor gegeben wird, was vielleicht keins war.
Ja.
Ausgleichende Gerechtigkeit. Darauf müssen wir noch warten. Also die ist ja noch nicht eingetreten. Man sagt ja mal,
ich wollte gerade sagen, also wir haben noch ein bis zwei Sachen haben wir noch gut. Also das,
ja.
Ich sage mal, wenn man wirklich irgendwie über die Saison gleicht sich alles aus, dann ist das absolut noch im Rahmen, dass wir noch glückselige Momente haben, die worüber dann auch, über die wir dann mal müde lächeln, ja, und sagen, ja. Naja, okay. muss man nicht geben, das Tor oder keine Ahnung was. Ne? Also es kommt vielleicht noch. Ja, ich sollte ein paar Leute grüßen.
Ja, mach mal.
Als erstes, genau, also wirklich, also unbedingt grüßen den René aus Luckau. Der hat mich in der Havelse angesprochen, wie so viele andere. Das hat mich noch ein Kollege angesprochen, da habe ich den Namen leider vergessen. Der sagte, ja, wir sind ja eine Generation. Dann musste ich ihm sagen, ich bin doch ein bisschen jünger als er. Bei ihm war aber total lustig, dass er gesagt hat, das erste Mal, wo der ins Energiestadion gegangen ist, wurde gerade die Tangente gebaut.
Boah.
Also cool. Und hat gesagt, und dann muss man sich, also das ist ja wirklich irre, dass er sagt, also das war irgendwie, ich glaube 74 oder so hat er irgendwie gesagt, da wurde die gerade gebaut und dann sagt er, na und dann sind wir in die Bundesliga aufgestiegen und da wurde sie zweispurig ausgebaut. Und da denkt man erstmal, okay, also wie viele Jahre man eigentlich zum Fußball geht und wie lange sozusagen so eine Straße halt einspurig und dann bis auf zweispurig wird, wie viele Jahre da eigentlich dazwischen liegen, das fand ich so bemerkenswert. Genau. Und dann hat uns jetzt noch ein Kollege angeschrieben, das können wir vielleicht mal kurz aufklären, weil wir das ja auch in der letzten Folge oder vorletzten Folge als Titel hatten, nämlich, was hat es denn mit der Dicken auf sich, die noch singt? Wurde gefragt. Also gar nicht mal sozusagen wegen unserer Folge, sondern weil das auch auf der Pinnwand immer wieder kommt und sagt, ey, die Dicke sinkt noch. Möchtest du das machen, Ulf? Ansonsten mache ich das kurz.
Ja, mache, kurz, bis zum Redefluss.
Genau. Und zwar ist das ein Zitat von Stefan Krämer, der Energietrainer war und auch in einer ähnlichen Situation, wo man sagt, okay, ja, wir haben irgendwie abreißen lassen und so weiter und hatten dann halt ein Spiel gewonnen, waren wieder irgendwie in der Verlosung im Aufstieg, damals wahrscheinlich auch, aus der dritten in die zweite Liga. Und das Zitat war, die Oper ist noch nicht zu Ende, solange die dicke Frau noch singt. Das ist das Originalzitat von Stefan Krämer. Genau, und seitdem, das heißt eigentlich, okay, also die Musik ist noch nicht aus und wir sind dabei, ja, und Schluss ist, wenn der Schiedsrichter abpfeift, also diese ganzen Floskeln, da halt sozusagen ein bisschen besser formuliert. Genau, und das wurde dann irgendwann übernommen. Die dicke Frau singt noch und die Oper ist nicht zu Ende. Und das wurde dann natürlich immer weiter eingekürzt. Die dicke singt noch. Genau. Die dicke singt noch heißt, es ist noch nicht vorbei und wir sind in der Verlosung.
Oh, und jetzt singt sie gerade ganz, ganz laut. Diffamierendes. Es ist alles in Ordnung. Niemand wird dort gedisst, gar nichts. Alles in Ordnung. Das hat die.
Ach so, dachte hier wegen Bodyshaming oder so. Ja.
Nee. Wenn wir schon bei Grüßen sind, dann grüßen wir, gehen wir ganz, ganz liebe Grüße raus, gehen nach Gablenz an den Carlo, dem es gesundheitlich leider nicht so gut geht, schon die letzten paar Jahre. Aber Carlo hat sich die Sticker von TG ran besorgt. Hat er sich auf sein kleines Mobil hinten raufgeklebt, alle vier. Carlo, beste Grüße an dich und dass es dir hoffentlich irgendwie besser geht, immer noch gut geht und du weiter an den Daumen drücken kannst. Ich weiß nicht, ob du noch ins Stadion kannst, aber du bist, glaube ich, hier ein treuer Hörer. Und Carlo, ganz, ganz liebe Grüße an dich.
Bist du noch Gablenz, ja. An die ganze Family, dann weiterleiten.
Und Nana und Bruder Tomalski, genau.
Ganz Familie Tomalski, ganz große Energie-Fanfamilie, das weiß ich auch noch aus meiner Zeit.
Richtig.
Genau. Jeanette Tomalski ist auch nach wie vor ein Riesen-Radio Cottbus-Fan, also und ein Riesen-Staatstheater-Fan. Also das ist sowieso, also das sind große Leidenschaften von ihr. Also auch wirklich jemand, die auch die ganze Familie ein Riesen-Energieherz hat. Das weiß man, glaube ich, wenn man länger.
Und alle anderen, die einen ansprechen auf dem Weg im Stadion bei McDonald's oder sonst wo. Lieben Dank, dass ihr das hört, dass ihr das nutzt, dass es euch gefällt, das ist schön, wir hören. Also ich zumindest bekomme immer ein positives Feedback auf unsere Sendung. Den Leuten gefällt das, die warten gierig. Ich habe gestern auch schon jemanden im Stadion wieder getroffen. Wann seid ihr morgen? Wann kann man euch hören? Also total heiß schon die Leute. Lieben Gruß an alle, lieben Dank, dass ihr das annehmt und das Format so schätzt und das freut uns. Und wir leben natürlich alle den Energievirus aus.
So ist
ich habe noch eine ganz schöne Geschichte. Und zwar könnt ihr euch noch daran erinnern, nach dem Spiel Blankenfelde-Malo hat es ja ein Fan, der Jörn, angeschrieben. Ja,
mit dem Schal?
Mit dem Schal, genau. Und ich habe ja dann irgendwie hier gesagt, okay, vielleicht kann ja Energie mal überlegen und so weiter und so fort. Und ich habe die gestern getroffen nach dem Spiel. Der war da, ja, cool. Hat er gesagt, es ist schön, dass wir das irgendwie das drüber geredet haben. Hat nochmal irgendwie klargestellt mit dem Abknoten und so weiter, dass da irgendwie, ich glaube, die haben schon das irgendwie abgeruppt und die waren irgendwie so fair und wollten irgendwie ihm einen von den beiden Schals zurückgeben. Oder er hat gesagt, lass mich wenigstens den Mitgliederschal abknoten, den anderen könnt ihr haben oder so. Das ging dann nicht. Jedenfalls hat der FC Energie ihm mit einem Anschreiben einen neuen Mitgliederschal geschickt.
Ach cool.
Genau.
Cool.
Ja. Ich habe ja gesagt, okay, mal gucken. Ich habe dann im Hintergrund gesagt, okay, der heißt so und so, ja? Also guckt mal in eurer Mitgliederliste, damit da müsst ihr eine Adresse haben, wenn er Vereinsmitglied ist, und das hat geklappt. Ja, genau.
Sehr
war
gut.
Sehr schön.
Großes Lob an den Verein. Das ist genau. Cool.
Ja.
Ja. Ja, ich glaube, wir sind durch. Wir haben ja sowieso ein bisschen Zeitdruck. Ulf muss zur Arbeit. Und wenn die Leute schon nach der Folge fragen.
Ich will auch noch was loswerden. Ja. Wenn wir beim Lob sind, Lob an den TSV Havelse. Klasse Akkreditierung, klasse Mitarbeiter, klasse Service dort, die Ordner, alles rundherum. Ich kam mir vor wie so ein Klassentreffen oder Gartenspartentreffen. Das war so wie so eine Familie, total gemütlich, total hilfsbereit, nett, die Leute dort. Also ein großes Dankeschön nochmal an die TSV Havelse. Perfekt, eure Presseakkreditierung, Pressearbeit dort und das ganze Stadion. Wirklich cool, familiär, schönes Ding. Danke nochmal.
Kann ich sogar aus dem Gästeblock bestätigen. Also da ist ja manchmal so, dass man sagt, ja, Gästebereich, da gehen schon die knallharten Ordner hin und so weiter. Aber die Ordner im Gästebereich, alle mega entspannt. Also da wurde jetzt nicht irgendwie irgendwelches Gewese gemacht. Okay, du hast jetzt irgendwie eine Block O1-Karte und bist jetzt im O2 und verpiss dich jetzt hier und geh darüber. Sondern es war alles mega entspannt und die Ordner total nett, freundlich, hilfsbereit, wie du schon sagst. Auch im Gästebereich. Ich bin dann auch zu zwei Ordnern hin und hab gesagt, also, dass mir das total gefällt und dass das so entspannt ist und so weiter. Ich sag, das erlebt man total selten und habe ich mich bedankt. Dann haben die bloß gesagt, ja, so soll's doch sein. Ja, also mehr haben sie auch gar nicht gesagt. Also perfekt. Stadion schön, also diese, sag ich mal, also wenn du als Gästefan einfach eine komplette Tribünenbreitseite dort hast, ja, auf der Geraden, das macht natürlich auch viel aus, ja. Also, und ansonsten wirklich cooles Stadion, ja. Bratwurst war auch gut. Ich habe ja gesagt, die erste Stadionwurst, die war okay. Es gab wirklich, also dann aber der Killer bei einer Steinbratwurst ist was? Es gibt Toastbrotviertel dazu. Toastbrot, kein Brötchen. Ja. Und Westsenf, der irgendwie schmeckt, als ob da irgendwie noch einer Essig reingemischt hat. Ja, also auch nicht so. Aber die Wurst war gut, aber die Beilagen jetzt nicht so mehr. Nicht so
mehr. Jetzt haben wir gesprochen, dass das nur Bautzner sein darf.
Bautzner Senf, TSV Havelse, sehr guter Tipp an euch. Dann habt ihr.
Ich war mal zum. An alle Stadien. Nur ja. Bautzner. Ihr braucht ja einen Anfang.
Zum Groundhopping würde ich das nicht bezeichnen. Ich war mal bei Freunden in der Nähe von Köln und dann bin ich zum FC Hürth. Das ist, glaube ich, Oberliga. Dort irgendwie, also Oberliga Köln, Rheinland, keine Ahnung. In Hürth, selbst die hatten Bautzner Senf. Da war ich total überrascht. Ja, also dass die dort ganz tief im Westen, so in so einem Kölner Stadtteil, Bautzner Senf hatten. So, cool. Und bis Hannover, in Hannover, die haben da irgendwie ihren neongelben Kram, was auch immer, was kein Senf ist, irgendwas, was das ist, ja. Weiß ich nicht.
Ja.
Und Toastbrot. Mann, ey. Und die ganze Zeit machen sie vor allem auf der Bannenwerbung machen sie die ganze Zeit der Werbung für ihre Schlawinerbrötchen. Das war ja irgendwie noch, waren ja dann alle Schlawiner irgendwie dort. Das fand ich auch sehr cool. Irgendwie eine Bäckerei dort hat Schlawinerbrötchen gebacken. Havelse.
Ja. Gut, ihr Schlawiner.
Ja, genau.
Dann sind wir, glaube ich, für heute durch. Wir haben spannende zwei Spiele besprochen und werden mit Sicherheit in der nächsten Woche, da sind wir wieder im Rhythmus dann. Ne? Also wir spielen ja Sonntag, werden Montag wieder drüber reden, sind am Dienstag wieder draußen. Jetzt hier einen Tag später, Morning-Folge. Ich bin das gewohnt, zurzeit hier aufzustehen. Ihr musstet euch, glaube ich, ein bisschen quälen.
Ich lege mich vielleicht nochmal hin.
So, dass wir jetzt durch sind und jetzt geht's ruckizucki raus am Mittwoch die Folge und dann nächste Woche für alle die uns regelmäßig hören, sind wir am Dienstag wieder da mit der großen Auswertung vom Osnabrück-Spiel und hoffentlich dem dritten Sieg in Folge der perfekten englischen Woche. Das haben wir schon mal geschafft. Und jetzt hoffen wir, dass wir das auch in dieser Woche schaffen. Auch wenn der Gegner VfL Osnabrück heißt. Nicht einfach, aber was ist hier schon einfach an dieser Liga?
Genau.
In dem Sinne, nur Energie.
Nur Energie.
Nur Energie.